Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag. Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Loss. In unserem Podcast nehme ich Sie heute mit auf eine Reise nach China. Das Buch, das ich Ihnen vorstellen möchte, spielt Anfang des 20. Jahrhunderts. Es geht um zwei Schwestern, die 1901 nach China reisen, um dort zu heiraten. Und zwar Männer, die ihnen bisher unbekannt waren. Hört sich nach einer spannenden Geschichte an, vor einem exotischen Hintergrund. Und genau das ist es auch. Das Buch heißt »Wenn wir wieder Schwestern sind«, geschrieben hat es Gertraud Schöpflin. Und mit ihr spreche ich jetzt über ihr neues Buch. Hallo Gertraud.
Hallo Stefan.
Zwei Schwestern, die ins unbekannte China reisen, um dort zu heiraten. Und zwar Männer, die sie noch nicht mal kennen. Das hört sich erstmal sehr exotisch und seltsam an. Was waren denn das für Frauen und was war denn der Grund für diese Reise und diese geplanten Hochzeiten?
Ja, also das ist wirklich historisch so gewesen, dass Missionen am Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang 20. Jahrhundert, haben die Missionen erstmal die Männer in gefährliche neue Gebiete geschickt. Und erst wenn dann dort, sage ich mal, einigermaßen die Lage klar war, hat man die Frauen hinterhergeschickt. Also die konnten ihre Bräute nicht mitnehmen. Das nannte man dann eben Missionsbräute und man hat die dann meistens im Bekanntenkreis erstmal gesucht oder Cousinen angefragt. Aber es kam durchaus auch vor, dass man ganz fremde Frauen suchen musste, gewinnen musste für diese doch auch gefährliche Mission, da als Frau in so ein Ausland, unbekanntes Ausland zu reisen. Und vor diesem Hintergrund habe ich meine Hauptfiguren gestaltet.
Jetzt mal diese ganz blöde Frage, waren das dann die Frauen, die zu Hause keinen abbekommen haben oder war das eine besondere Ehre für junge Frauen damals, diesen Schritt zu machen?
Ich denke, es war beides. Zum einen, glaube ich, brauchte es schon ein gewisses Format an Frauen, die gewagt haben, so einen Schritt zu machen. Und ich glaube, das waren wirklich Frauen, die das aus Liebe zu ihrem Gott gemacht haben, die aber auch natürlich ein besonderes Pflichtgefühl hatten. Einfach, man hat sie zum Beispiel oft unter Pfarrersfamilien gesucht, solche Frauen wie jetzt auch in meinem Roman. Die Töchter sind auch Pfarrerstöchter, eben aus Berlin. Aber ich denke, es war durchaus die Chance auch für manche Frau, noch eine späte Eheschließung zu machen, ja. Also es wurden durchaus auch ältere Frauen ausgeschickt. Man muss dazu sagen, älter war ja früher um die 30, ja. Ich meine, wir schnaufen da tief durch. Für uns ist 30 normales Heiratsalter. Aber früher war man mit 30 eine alte Jungfer. Jetzt meine Frauen, die ich gewählt habe, vom Alter sind 21, das war die unterste Grenze. Man hat eigentlich nicht jüngere Frauen geschickt, weil es einfach sehr herausfordernd war, dort dann klarzukommen.
Die beiden Schwestern, um die es in deinem Buch geht, das sind ja auch noch dazu Stiefschwestern gewesen, wenn ich das richtig abgespeichert habe, die machen sich per Schiff auf die Reise. Das hat ja erstmal auch eine ganze Weile gedauert und schon unterwegs. Gibt es richtige Herausforderungen? Also eine von beiden wird schwer krank und dann gibt es einen ersten richtig tiefen Riss zwischen den beiden. Und natürlich, wie kann es auch anders sein, ist ein Mann schuld. Erzähl mal ein paar Stichworte zu der Geschichte, ohne jetzt das ganze Buch zu verraten.
Ja, der Riss beginnt eigentlich schon zu Hause. Es wird klar, dass die beiden Schwestern, die ja eben Stiefschwestern sind, sehr verschieden sind und dass vor allem die Grete immer neidisch ist auf die Sophie, die so ein halbes Jahr älter ist wie sie. Und sie möchte eigentlich auch gerne alles haben, was eben die andere Schwester hat. Und ich denke, das ist so ein Stück echtes Leben. Und diesen Konflikt, ja, diese Rivalität nehmen sie schon mit aufs Schiff. Aber es war so, dass die Sophie bekommt als erste eine Anfrage von der Mission mit einem Foto, weil ihre Mutter einst auch selbst als Missionarin in China war. Darum hat man eben von der Mission her zuerst an die Tochter dieser ehemaligen Missionarin gedacht, deren Geschichte ich in Band 1 erzähle. Aber jetzt sind wir ja bei Band 2, jetzt sind die Töchter dran. Und und dann auf dem Schiff wird eigentlich klar, dass beide Mädels in das gleiche Foto verliebt sind. Ja, also alle wollen sie diesen attraktiven Hermann haben. Und die Sophie wird dann unterwegs sehr schwer krank und muss dann bei der Ankunft gleich in Quarantäne. Und das nutzt die Grete dann aus, um eben diesen Mann zu heiraten. Es gibt da auch so ein paar äußere Gründe, dass man schnell heiraten sollte, weil eben die Regenzeit droht und man nicht mehr auf die Missionsstation dann so gut reisen kann und so weiter. Also es gibt auch von außen so ein paar Zwänge und Sache eine Frau. Und natürlich, als dann die Sophie realisiert, aus dem Krankenhaus kommt und sie merkt, der Partner ist weg, dann ist natürlich dann geht eigentlich das Buch erst richtig los. Ja, darum kann ich auch so viel verraten, weil dann geht es eigentlich darum, ja, was mache ich jetzt? Es ist nicht nach Plan gelaufen in meinem Leben. Leute haben mich enttäuscht und jetzt bin ich in der Fremde und auch mein Fragezeichen an Gott ist ganz, ganz groß geworden. Wie geht das jetzt weiter? Und das, darum geht es eigentlich in meinem Buch.
Das klingt nach einem ganz coolen Stoff für eine sehr spannende Geschichte. Du hast eben Glauben schon erwähnt, es geht auch ums Thema Mission. Welche Rolle spielt denn das Thema Glauben da? Ich kann mir vorstellen, damals vor über 100 Jahren war Glaube und die Frage, was tue ich, Gottes Gehorsam und sowas alles, noch ein bisschen anders. Welche Rolle spielt der Glaube an Gott in deinem Buch?
Also sie gehen natürlich los in dem Denken, sag ich mal, dass sie Gottes Wille tun. Wobei, das ist so im ersten Teil meines Buches schon die Frage, wie erkenne ich denn, ob ich einen Ruf habe? Ja, und inspiriert hat mich dazu eigentlich meine Patentante, die war auch Missionarin bei der Liebenzeller Mission mit ihrem Mann. Und sie sagte mal zu mir als Teenager, ja, weißt du, für die Mission, da musst du einen Ruf haben. Und es klang so für mich so mysteriös, oh, einen Ruf haben, wie kriegt man denn einen Ruf? Darum geht es so ein bisschen in den ersten Seiten, dass eben sich Sophie fragt, wie kriege ich eigentlich einen Ruf? Woher weiß ich eigentlich, ob ich in Gottes Wille bin? Als sie das dann so einigermaßen unter den Füßen haben, geht es natürlich dort weiter. Ich finde, die spannende Frage ist immer, was passiert denn, wenn es auch für mich als gläubige Frau und Christin nicht nach Plan läuft, ja, wenn mein Glaube in Frage gestellt wird. Und darum geht es mir eben ein bisschen auf diesem Missionsfeld, wo eben nicht alles nach Plan gelaufen ist. Und ich denke, das ist auch ein Stück so wie im echten Leben. Auch ich selber erlebe, dass mein Glaube auch manchmal in Frage gestellt wird und auf die Probe gestellt wird. Und aber ich habe auch immer wieder erlebt, dass Gott sich darin als treu erweist. Und das ist so eigentlich so ein bisschen der Glaubenshintergrund von meinem Buch.
Das heißt, da fließt natürlich auch so ein bisschen eigene Erfahrung rein, so ein bisschen von wegen heile Welt, wenn man fromm ist, sondern auch deine eigene Erfahrung mit Herausforderungen, die du in deinem eigenen Leben erlebt hast.
Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte selber kurz davor ein Buchprojekt gemacht, wo ich über jemand geschrieben habe. Und das war auch so eine Schwester, sage ich mal, mit der es ganz, ganz schwierig dann geworden ist. Wir haben uns nicht mehr, wir konnten uns einfach nicht auf den Verlauf des Buches so richtig einigen. Sie hatte eben auch einen asiatischen Hintergrund, was am Ende dann auch ganz inspirierend wurde für dieses China-Buch. Ja. Aber unsere Kulturen prallten dermaßen aufeinander, dass wir uns einfach auch, ich sage es ehrlich, wir haben uns auch echt verletzt, weil wir einfach so anders an die Sache rangegangen sind. Und ich habe dann echt für mich gedacht, ja, ich wollte ein Buch über Vergebung schreiben, aber ich wollte das eigentlich nicht selber durchbuchstabieren nochmal. Und trotzdem, ich habe gemerkt, so, ich habe da so das Zwinkern Gottes gemerkt, hey, du kannst nur über Sachen schreiben, wo du auch selber auf dem Herzen hast und wo du selbst verstoffwechselt hast. Und da muss ich sagen, das hat mich so ein bisschen kalt erwischt. Ich wusste, ich muss jetzt erstmal selber durch so einen Vergebungsprozess durchgehen und die Person loslassen und sie segnen und Gott vertrauen und damit das nachher auch in dem Buch so wahrhaftig rüberkommt.
Naja, das ist eben so manchmal so dieser Spruch, der kommt zu Jesus und alles wird gut, oder richtig. Ne? Das ist so, von dem man dann irgendwann, wenn man ein paar Jahre auf dem Buckel hat, nicht mehr so richtig hören kann. War das so ein bisschen auch der ausschlaggebende Punkt für dich, das Buch zu schreiben? Also diese Begegnung, dieser Konflikt, diese Herausforderung und dieses, ich sag mal in Anführungsstrichen, Exotische dann auch?
Nein, die Idee hatte ich schon, bevor ich eben noch zugesagt habe, über die Bekannte ihr Lebensbild zu schreiben. Es war ein Ghostwriting-Projekt und ich hatte schon diese Idee, denn es ist ja immer so, ich hatte den ersten Roman geschrieben und wenn man dann das Buch schreibt, dann kommen viele und sagen, ah, ich habe auch Verwandte, die waren in der Mission. Und hat mir doch eine Kollegin, hat mir tatsächlich so ein Uraltschinken von ihrem Vorfahren oder dem Vorfahren ihres Mannes gegeben, so mit noch ganz alter Schrift geschrieben. Und ich dachte, oh, das wäre ja für mein erstes Buch interessant gewesen. Aber da habe ich gespürt, oh, die Geschichte ist noch lang nicht auserzählt und habe dann auch im Internet dieses Tsingtau entdeckt, diese deutsche Kolonie. Die ist ja bis heute, also diese Stadt steht dort als Qingdao, aber das war 17 Jahre lang mal ein deutsches Pachtgebiet und das hatte ich auch durch die Recherchen zum ersten Roman entdeckt und das fand ich irgendwie spannend und ich habe gemerkt, oh, da ist noch was, da könnte ich noch was Spannendes finden und ja, das ist dann so zusammengeflossen.
Du hast es gerade schon angesprochen, gründlich recherchiert dafür. Bei so einem Buch muss man das auch. Du hast auch mit Fachleuten gesprochen, dir Material angeschaut. Was für Schätze hast denn du da entdeckt? Gab es da so auch Sachen dabei, wo du wirklich so innerlich in die Hände geklatscht hast?
Ja, also es war eigentlich gar nicht so schwierig, Material zu finden. Also selbst wenn man googelt, Tsingtau, kommt jede Menge. Und ich hatte zum Beispiel mit einem Denkmalspezialisten zu tun, der kannte dort gefühlt jeden Dachziegel. Und die Chinesen haben immer wieder, haben ja das Entstehen von diesem Tsingtau gemalt. Und man sieht dann zum Beispiel in den Vogelschauplänen, wie die Stadt immer mehr wächst. Ja, das fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Es gibt auch sehr viele Postkarten, weil eben dort sehr viele deutsche Soldaten vor allem stationiert waren, aber auch Kaufleute. Und das war so eben so eine richtig, man wollte eine Marinestadt dort gründen. Und die Fotos, die man sieht von damals, das sieht aus wie in Deutschland. Ja, also die Häuser sahen aus wie in der Kaiserzeit. Und da hat man so ein Kleindeutschland aufgebaut und das habe ich gedacht, oh, das ist doch irgendwie ganz interessant. Das Lustige ist, dass einige dieser alten Häuser sogar heute noch stehen, von den Chinesen liebevoll restauriert werden, also die Kirche zum Beispiel oder was weiß ich, das Krankenhaus, das Regierungsgebäude ist alles noch da und ja, und was ich auch sehr witzig fand, die Brauerei gibt es immer noch, die 1903 gegründet wurde und auch das deutsche Bier wird immer noch als Tsingtau-Bier gebraut. Das kann man in jedem China-Restaurant trinken und ja, das fand ich spannend.
Das heißt, alles, was Deutschland hinterlassen hat in China, war Architektur und Bier.
Sozusagen. Und die Kanalisation. Da hat der
Ach
Denkmalspezialist, der
ja.
Dr. Kaster, immer gesagt, die hält bis heute. So
Krass.
ausgiebig haben sie die geplant.
Wenn nichts von uns übrig bleibt, aber dann das. Du musst dich ja in solche Figuren, wenn du die entwirfst, für so ein Buch auch reindenken. Also gründlich. Das geht ja nicht so oberflächlich, sondern auch, wie haben die empfunden? Wie ist das gewesen mit der Reise? Diese ganze Kultur, die uns ja immer noch ziemlich fremd ist. Wie hast du das gemacht? Wie hast du das versucht?
Also ich bin da so von zwei Seiten gekommen. Zum einen ist für mich das ganze Historische ist für mich eigentlich eine Bühne, die ich sehr möglichst detailgetreu aufbauen möchte. Ich möchte so viel wie möglich Details eben aus alten Büchern. Das habe ich sehr genau studiert, denn man selbst wenn man hinreisen würde, man findet das Tsingtau von 1901 ja nicht mehr so vor. Also habe ich sehr viel alte Bücher gelesen, auch wie sah die Natur aus. Also da habe ich mich sehr intensiv reingearbeitet. Dann habe ich eben mit der Bekannten eine Reise in Himalaya gemacht, damals Nepal. Und aber da habe ich zum ersten Mal Reisfelder und sowas gesehen, also ein bisschen so das Asiatische gesehen. Ich habe die Menschen dort wahrgenommen, die andere Kultur so ein bisschen gespürt, bin durch Tempelanlagen gelaufen, habe gemerkt, oh, das tickt hier alles ganz anders. Das so zum einen meine Bühne und zum anderen ist mir persönlich, das ist jetzt so mein Ding, bei historischen Romanen immer wichtig, nicht nur eine alte Zeit abzubilden, sondern ich möchte auch ja, innere Konflikte, Charakterentwicklung, die wir auch heute noch durchlaufen müssen. Ja, also die Bewährungsproben, durch die meine Helden müssen, das sind alles Bewährungsproben, wo wir auch heute als Menschen durchgehen, weil nur dann, denke ich, hat es wirklich auch eine Relevanz für meine Leser und Leserinnen.
Das ist ja das Verblüffende. Die Probleme und Herausforderungen, die ändern sich ja nicht. Das ist
So
ja
ist es.
irgendwo immer so ein bisschen ähnlich. Wem würdest du das Buch empfehlen? Hast du jemanden konkret im Blick gehabt, als du das geschrieben hast, oder war da einfach ganz viel Neugier bei dir dabei beim Schreiben und Recherchieren?
Also ich glaube, das sind einfach Menschen, die sich zum einen gerne ein bisschen auf ein geschichtliches Thema einlassen, zum anderen aber auch Menschen, die ein bisschen Abenteuer mögen, die es auch aushalten, wenn die Figuren nicht so handeln, wie sie es erwarten. Also das fand ich ein bisschen überraschend beim letzten Buch. Da schildere ich ja auch so einen alten, also einen Pfarrer in der damaligen Zeit. Und da kam nicht jeder mit klar mit dem Männerbild. Ja, dabei hatte ich den schon ziemlich modernisiert. Ich habe nur gedacht, oh Mädels, wenn ihr wüsstet, die waren früher noch ganz anders drauf. Ja, so diese Steifheit und so weiter. Also da muss man schon auch ein bisschen offen sein, ja, und auch bereit sein, ja, sich selbst, seine eigenen Werte auch mal von einer anderen Perspektive anzuschauen. Das fand ich auch persönlich für mich sehr, sehr spannend. Ja, zum Beispiel, was empfinde ich denn jetzt, wenn ich als Christ durch einen Tempel gehe, von einer anderen Kultur? Also, und es war mir auch wichtig, das in einer gewissen Wertschätzung darzustellen, ohne meinen eigenen Glaubensstandpunkt jetzt aufzugeben. Ja, das ist auch so ein bisschen ein Balanceakt gewesen. Oder auch die deutsch-chinesische Beziehung darzustellen in der damaligen Zeit, die im Übrigen bis heute Spuren trägt. Da musste ich sehr auf Balance achten.
Man sagt ja jetzt so ganz platt, ich weiß nicht, ob Goethe das geprägt hat, Reisen bildet. Du bist jetzt auch gereist, aber du warst nicht direkt in China, aber hast auch so eine Gedankenreise gemacht, um dich reinzudenken in dieses Land, in die Situation. Wie hat dich das denn verändert?
Oh, ob es mich verändert hat. Ich glaube, ich war beschäftigt mit den inneren Prozessen, mit dieser Charakterentwicklung. Ich habe sehr genau Figuren studiert, habe sehr genau Temperamente und auch so Grundtypen studiert. Der Johannes Braun war mir da auch so ein Coach, der war mir da auch sehr eine Inspiration. Einfach, welche Grundängste haben gewisse Typen? Ja, und zum Beispiel die Sophie, das ist so ein angepasster Typ, der es allen recht machen will. Ja, findet sich ganz häufig in christlichen Kreisen. Also diese Hingabetypen, aber was ist die Grundangst? Ja, diese Grundangst, dass wenn ich es eben nicht recht mache, dass ich dann allein dastehe. Und das hat mich auch selber beschäftigt, ja, oder jetzt die Grete, die so selbstbewusst ist und selbstbestimmt, aber ja, was ist ihre Grundangst, was motiviert eigentlich sie, ja, zu kurz zu kommen und wie kann man sowas überwinden, ja, wie kann man sowas anpacken und da selbstständiger werden und das fand ich auch für mich sehr interessant, da habe ich mich auch selbst natürlich irgendwo in diesen Figuren wiedergefunden und das auch für mich bearbeitet.
Ja, das heißt, wenn man in sowas einsteigt, muss man auch ein bisschen in die Psychologie einsteigen, dass die Figuren dann auch irgendwie dreidimensional werden und glaubwürdig, oder?
Also wenn einem das wichtig ist als Autor und mir ist das wichtig, weil nur das macht für mich einen Roman irgendwo glaubhaft. Also ich möchte echt, dass meine Figuren am Ende des Romans anders sind als am Anfang. Also die müssen eine Entwicklung durchlaufen. Also muss ich sehr genau wissen, wo starten die denn und wo kommen die an. Und natürlich wäre mein Traum jetzt für meine Leser, dass die diese Entwicklung ein Stück inspirierend finden, auch für sich selbst, für ihr eigenes Leben, dass sie sich in den Figuren wiederfinden und sagen, ach ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich das auch schon so erlebt, war ich auch schon so ratlos, habe ich auch schon Gott nicht verstanden, ach so, und was machen die jetzt da? Aha, Gott spricht zu denen durch zum Beispiel Begegnungen, durch Bibelzitate und so weiter, ja, also das, da möchte ich einfach so Ideen geben, ja, aber ich zeige auch auf, wo es auch nicht klappt, ja, also das mit den Losen zum Beispiel, dass wenn ich Gottes Weg suche und dann mir drei Zettel schreibe mit Ja, Nein und vielleicht, weiß ich jetzt nicht, ob ich das zur Nachahmung empfehle, aber ich fand es einfach spannend und dachte, ja, okay, was spannend ist, finden vielleicht andere auch spannend, habe ich es reingepackt.
Genau so, also ein Buch für alle, die echte Lebensgeschichten lieben und dann auch noch gerne ein bisschen Exotisches, genau, aus China mithaben wollen.
Hast du auf den Punkt gebracht.
Gut. Gertraud, vielen Dank für den Input, für den Einblick in dein neuestes Buch. Und wer mehr wissen will, soll sich das Buch kaufen und einfach selber lesen. Ich danke dir.
Ja.
Mein Gast heute war Gertraud Schöpflin. Mit ihr habe ich über ihr neues Buch gesprochen. Wenn wir wieder Schwestern sind. Es hat 400 Seiten, kostet 18 Euro. Kaufen können Sie das Buch beim Buchhändler Ihres Vertrauens oder online. Schön, dass Sie dabei waren. Auf bald. Ihr Stefan Loss. Das war Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag.